NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon, ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Und das sind unsere Themen. Nordöstlich von Hamburg sind 3 syrische Flüchtlinge wegen Terrorverdacht festgenommen worden. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Der luxemburgische Außenminister Asselborn provoziert einen Streit mit Ungarn. Die Waffenpause in Syrien hält bislang. Und Autofahrer benutzen offenbar ihr Handy auf Autobahnen häufiger als im Stadtverkehr. Und natürlich alles Wichtige von den Paralympics in Rio. Es ist eine dieser Schreckensvisionen, die viele von uns im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen plagen. Ist es möglich, dass die Terrororganisation Islamischer Staat Attentäter nach Deutschland schickt, die sich als Flüchtlinge ausgeben, um hier Anschläge zu verüben? Bislang war das eine Befürchtung, mehr nicht. Heute Morgen aber wurden 3 Männer nordöstlich von Hamburg festgenommen, die im Verdacht stehen, genau das geplant zu haben. Konstantin Gill berichtet.
Es spreche alles dafür, dass dieselbe Schlepperorganisation die Verdächtigen nach Deutschland gebracht hat, die auch bei den Attentätern von Paris aktiv war. Und die 3 Männer, die heute festgenommen wurden, seien über die Balkanroute nach Deutschland gekommen, so Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
Und zweitens spricht alles dafür, dass die Reisedokumente aus der gleichen Werkstatt in der entsprechenden Region stammen. Weiteres werden sicher Ermittlungsergebnisse zeigen.
Diese Erkenntnisse basieren laut de Maizière auf Zeugenaussagen in anderen Staaten und aus der Überwachung der Telekommunikation. In den Pässen der 3 Beschuldigten steht, dass sie Syrer sind. Der Bundesinnenminister meint aber, dass der IS es gezielt darauf anlegen könnte, Attentäter als Flüchtlinge zu tarnen.
Es ist falsch, Flüchtlinge generell unter Verdacht zu stellen. Die Sicherheitsbehörden haben aber immer wieder Hinweise, dass auch unter den Flüchtlingen einzelne potenzielle Terroristen oder Sympathisanten von Terrorismus sein könnten. Die Behörden gehen hier jedem Hinweis sehr sorgfältig und schnell nach. Die meisten von ihnen haben sich nicht bewahrheitet. Wir sprechen aktuell von etwa 60 Ermittlungsverfahren und das bei vielen 100.000 neu angekommenen Menschen.
Dass es auch in Schleswig-Holstein eine abstrakte Gefährdungslage gibt, haben die Behörden immer wieder betont. Innenminister Stefan Stuth sieht die Festnahmen heute als Zeichen dafür, dass die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und ausländischen Partnern gut funktioniert.
Nach den Informationen, die wir haben, sind diese Personen im letzten Jahr nach Schleswig-Holstein, nach Deutschland gekommen und eben dann in der gesamten Zeit entsprechend auch begleitet worden, observiert worden, Telekommunikationsüberwachung ist durchgeführt worden, sodass wir jetzt froh sind, dass in der Tat wir so viel Sachverhalt haben, dass tatsächlich die Beantragung eines Haftbefehls durchgeführt werden konnte und eben die Vollstreckung dieses Haftbefehls heute Morgen in den frühen Morgenstunden erfolgt ist.
Auch Ministerpräsident Albig ist zufrieden mit der Arbeit der Sicherheitsbehörden und meint, die freie Gesellschaft habe mit ihren Möglichkeiten reagiert.
Ein absolut sicheres Leben organisieren, das können wir nicht. Keine freie Gesellschaft kann das, es sei denn, sie gibt ihre Freiheit auf. Und das ist genau das, was diese Leute wollen. Wenn wir irgendwann bis an die Zähne bewaffnet sind, sind wir von Wahnsinnigen noch genauso angreifbar wie heute. Aber wir sind dann vielleicht unfrei geworden und das können wir nicht wollen.
Heute früh gegen 4 Uhr hatten Beamte der Bundes- und Landespolizei zugeschlagen und die 3 Männer im Kreis Stormarn, nordöstlich von Hamburg, festgenommen. Einer der Beschuldigten, ein 17-Jähriger, soll in Raqqa vom IS ausgebildet und im Umgang mit Sprengstoff geschult worden sein. Zusammen mit den 2 anderen Verdächtigen sei er dann nach Deutschland gekommen. Konkrete Anschlagsplanungen sind den Ermittlern bisher nicht bekannt. Bundesinnenminister de Maizière glaubt eher, dass es sich bei den Festgenommenen um eine Schläferzelle gehandelt haben könnte.
Die Festnahme der 3 Männer in Schleswig-Holstein ist heute auch das Thema unseres Kommentars von Holger Schmidt.
Die Vorstellung ist ausgesprochen unangenehm. Da sitzen 3 junge syrische Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren in Flüchtlingsunterkünften und warten nur darauf, dass ihnen der sogenannte Islamische Staat den Einsatzbefehl gibt. Und dann ziehen sie los, um die zu töten, die sie gemeinsam mit hunderttausenden Landsleuten aufgenommen haben. So lautet derzeit die Hypothese der Ermittler. Mit diesen Erkenntnissen haben sie die Haftbefehle gegen die 3 Terrorverdächtigen beantragt. Ich kann jeden verstehen, der das bedrohlich findet. Andererseits, es ist nichts passiert. Wahrscheinlich hat die Polizei rechtzeitig zugegriffen. Genauer werden wir das wissen, wenn eines Tages entweder ein Urteil gegen die Männer gesprochen wird oder sich der Fall anders entwickelt. Aber die Gleichung Flüchtlinge aus Syrien ist gleich Terrorist, den nun wieder einige vorzurechnen versuchen, sie trifft einfach nicht zu. Hunderttausende sind aus der Hölle in Syrien zu uns geflohen. Über eine Handvoll konkret terrorverdächtiger Syrer sprechen wir. Bei ca. 50 weiteren Personen wird noch ermittelt. Daraus einen Generalverdacht machen zu wollen, wäre eine geistige Brandstiftung. Gleiches gilt für die Behauptung, ohne die Flüchtlinge hätten wir kein Terrorproblem. 2 Tage ist es her, dass in New York und Washington der Anschläge des 11. September vor 15 Jahren gedacht wurde. Kaum mehr als eine Fußnote war es wert, dass wesentliche Teile der Vorbereitung in Hamburg stattfanden, durch Terroristen, die ganz legal im Land waren und in Deutschland studierten. Dann kamen die Kofferbomber von Köln. Der Anschlag scheiterte, die Täter waren libanesische Studenten, legal im Land. Ein Jahr später versuchte die Sauerland-Gruppe erfolglos ihren Anschlag. Ein Türke aus Deutschland und 2 deutsche Konvertiten. Diese Reihe lässt sich fortsetzen bis hin zu Arit Uka, dem nach wie vor einzigen islamistischen Terroristen, dem es in Deutschland gelungen ist, 2 andere Menschen zu töten, 2011 auf dem Frankfurter Flughafen. Auch er kein klassischer Flüchtling, sondern ein Kosovare, der seit 20 Jahren in Deutschland lebte. Doch die Angst vor den Flüchtlingen gibt der aktuellen Terrorbedrohung zusätzliches Gewicht. Das wissen Rechtspopulisten und schüren diese Angst. Das merken die Terroristen selbst und nutzen sie. Viel spricht dafür, dass man Kämpfer genau deswegen auf die gefährliche Flüchtlingsroute schickt, weil dadurch Hunderttausende anderer Flüchtlinge mit in Verdacht geraten. Verdächtigen wir also alle Flüchtlinge pauschal, fallen wir genau auf die Strategie der Terroristen herein.
Sie hörten einen Kommentar von Holger Schmidt. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Als ob er es geahnt hätte, dass das Thema Flüchtlinge heute wieder ganz oben auf der politischen Agenda stehen würde, hat der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen Kofi Annan heute ein Übergangswohnheim für Flüchtlinge in Berlin besucht. Die Verhaftungen in Schleswig-Holstein spielten zwar keine Rolle, aber Annan nutzte doch die Chance, klarzumachen, warum er es für richtig hält, Flüchtlinge aufzunehmen. Nina Amin berichtet.
Applaus für Kofi Annan. Frauen aus Syrien, Männer aus Afghanistan zückten ihre Handys, um ein Foto von den 3 älteren Herren zu machen. Annan kam in Begleitung von Lakhdar Brahimi, früherer Außenminister von Algerien, und Martti Ahtisaari, ehemaliger Präsident von Finnland. In Berlin-Marienfelde wollten sie sich ein Bild davon machen, wie es Geflüchteten in der Hauptstadt geht. Annan lobte Deutschlands Rolle bei der Aufnahme der vielen Menschen.
And I think the Chancellor and the German government and the German people have really demonstrated that we can show solidarity, we can help with others in need.
Die Bundesregierung, allen voran die Kanzlerin und auch das deutsche Volk, hätten Hilfsbereitschaft und Solidarität bewiesen, sagte Annan. Die Geflüchteten aus Syrien, Eritrea, Afghanistan und Serbien erzählten dem ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen von ihren Problemen bei der Wohnungssuche. Der Serbe Dejan Marinkovic lebt schon seit 4 Jahren im Flüchtlingsheim, obwohl er und seine Familie schon längst eine Aufenthaltserlaubnis haben.
Ich kann keine Wohnung finden. Das Problem ist, weil wir sind zu viele Leute, große Familie, also 5 Kinder und wir zu zweit, da sind 7 Personen. Und da kann man schlecht eine Wohnung in Berlin, sehr schwierig zu finden.
Arbeit zu finden ist das andere große Problem, wie die für das Gespräch mit anderen ausgewählten 10 Geflüchteten betonten. Probleme, die der 78-jährige Friedensnobelpreisträger nicht lösen kann. Immerhin sei er ja schon in Rente, sagte der junge Syrer Anas Sharafeddin. Annans Besuch im Flüchtlingswohnheim sei dennoch eine Ehre und ein wichtiges Zeichen.
Ich hoffe, dass, wenn Herr Kofi Annan ein bisschen unsere Meinung hört, diese Meinung noch einmal an den hoher politischen Ebene weiterleiten zu können.
Gelegenheit dazu hatte Annan nach dem knapp 2-stündigen Gespräch mit den Geflüchteten. Dann traf er Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Funktion als Vorsitzender von The Elders, zu Deutsch die Ältesten. Eine Gruppe unabhängiger, ehemaliger Staatsmänner und Frauen und hochrangiger Persönlichkeiten, die sich weltweit für Frieden und Menschenrechte einsetzen.
Wie weiter nach dem Brexit? Über diese Frage wollten die verbliebenen 27 EU-Staaten am kommenden Freitag im slowakischen Bratislava eigentlich diskutieren und dabei auch demonstrieren, dass Europa nach der Abstimmung in Großbritannien zusammensteht. Aber daraus wird jetzt nichts mehr. Wie tief die Gräben in der EU sind, das hat heute der luxemburgische Außenminister Asselborn deutlich gemacht. In einem Zeitungsinterview forderte er den Ausschluss Ungarns aus der EU, wegen der seiner Meinung nach unmenschlichen Flüchtlingspolitik der ungarischen Regierung. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Drastische Worte des luxemburgischen Außenministers wenige Tage vor einem EU-Sondergipfel, bei dem es auch um die Werte der EU gehen soll. Asselborn ist bekannt für temperamentvolle Auftritte, vor allem gegen EU-Mitglieder, die Brüsseler Beschlüsse torpedieren. Aber so weit wie jetzt ist er bisher nie gegangen. Im Gegenteil. Noch vor der Sommerpause sprach er nicht von Ausschluss, sondern von Verständigung.
Wenn es Probleme gibt, dann sollte man sich zusammensetzen und schauen, wie man rauskommt.
Und auch:
Auf unserem Niveau können wir zeigen, dass die Europäische Union noch funktionsfähig ist.
Genau das stellt Asselborn jetzt in Frage. Nicht offiziell, sondern in einem Zeitungsinterview. Das zeigt, dass er vor allem eines im Sinn hat. Er will Stimmungen austesten. Wie nah sind die EU-Mitglieder noch beieinander? Ist die EU noch eine Werte- oder nur eine Zweckgemeinschaft? Die Reaktion aus Ungarn ließ nicht lange auf sich warten. Ebenso drastisch. Asselborn sei eine unernste Figur, polterte Ungarns Außenminister Péter Szijjártó. Asselborn habe sich schon längst aus der Reihe ernstzunehmender Politiker ausgeschlossen. Er sei arrogant und frustriert. An seiner Politik will Ungarn nichts ändern. In der BBC erklärte Szijjártó:
We cannot accept economic migrants.
Wir können Wirtschaftsflüchtlinge nicht akzeptieren.
The Hungarian country have the right to make a decision.
Ungarn selbst habe das Recht, darüber zu entscheiden. Das Land schottet seine Grenze gegen Flüchtlinge ab und will auch keine EU-Quote zur Verteilung von Asylbewerbern. Das ärgert Asselborn besonders. Brüssel drängt Ungarn zu Veränderungen, bisher ohne Erfolg. Am 2. Oktober will Ungarn die Flüchtlingspolitik durch eine Volksabstimmung bestätigen lassen. Der Streit zeigt, durch die EU zieht sich ein tiefer Riss, der Ton der Auseinandersetzung wird schärfer. Die Vorlage dazu lieferte allerdings Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán schon vor vielen Monaten mit seinem viel zitierten Satz:
The problem is not a European problem. The problem is a German problem. Nobody would like to stay in Hungary.
Das Flüchtlingsproblem sei kein ungarisches, sondern ein deutsches Problem. Bisher ist das Problem nicht gelöst worden. Die Ungeduld in Brüssel, aber auch in vielen EU-Staaten wird größer. Aber lässt sich Ungarn so einfach ausschließen? Gegen das Land wurde schon einmal ein sogenanntes Rechtsstaatsverfahren eingeleitet, in diesem Fall wegen Verstößen gegen die Pressefreiheit. Ungarn gab nach, ein Erfolg für Brüssel. Dass Ungarn seine EU-Stimmrechte verlieren könnte, ist so gut wie ausgeschlossen. Dazu ist ein langes Verfahren nötig und am Ende ein einstimmiger Beschluss aller EU-Mitgliedstaaten. Einstimmigkeit ist aber nicht zu erwarten. Ungarn hat viele Verbündete, vor allem in der Flüchtlingspolitik. In Brüssel werden Asselborns Äußerungen genau registriert. Sie sind Wasser auf die Mühlen derjenigen, die ein kleines Kerneuropa wollen. In Zukunft ohne Großbritannien, aber vielleicht auch ohne jene Staaten, die Brüssel das Leben schwer machen. Vergessen sind die Zeiten, als Ungarn noch hoch willkommen war in der EU. Als das Land im Osten, das 1989 dazu beigetragen hat, den eisernen Vorhang zwischen Ost und West aufzuschneiden.
Bundesaußenminister Steinmeier hat heute versucht, dem Streit um die Äußerungen Asselborns die Schärfe zu nehmen. Er sagte, es sei nicht seine Haltung, einem europäischen Mitgliedstaat die Tür zu weisen. Die Abgeordneten des EU-Parlaments trafen sich heute in Straßburg. Dort waren die Reaktionen auf die Forderungen Asselborns nicht ganz so zurückhaltend. Karin Bentsch berichtet.
Die Forderung hat Sprengkraft. Ungarn soll vorübergehend oder auch für immer aus der Europäischen Union ausgeschlossen werden, sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn in einem Zeitungsinterview. Der CDU-Europaabgeordnete Herbert Reul ist perplex. Er sei darüber
total überrascht.
Asselborn ist ein Mann, der für klare Worte bekannt ist und auch dafür geschätzt wird, sagt Reul.
In der Bewertung teile ich ja viele kritische Anmerkungen gegenüber dem ungarischen Regierungschef. Das, was der da macht, ist nicht in Ordnung, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt.
Am Freitag treffen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in der slowakischen Hauptstadt Bratislava zu einem Sondergipfel. Dabei soll es eigentlich darum gehen, wie die 27 EU-Länder ohne Großbritannien in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Die mediale Breitseite von Asselborn gegen Orbán könnte die Stimmung schon im Vorfeld eintrüben, meint Reul.
Also ich bin kein Freund von öffentlichen Streitereien, wenn es nicht notwendig ist, denn das führt dazu, dass die europäische Gemeinschaft nur weiter auseinandergetrieben wird.
Brexit, Flüchtlingskrise, Terrorismus. Es gibt derzeit viele Schwierigkeiten in der Europäischen Union, die Lösungen verlangen. Es braucht aber gute Vorschläge, fordert der CDU-Europaabgeordnete Reul.
Vorschläge, die keine Chance auf Realisierung haben, sind idiotisch, die verwirren nur.
Ganz anders sieht das der SPD-Europaabgeordnete Knut Fleckenstein, ein Parteikollege von Jean Asselborn. Ich habe Sympathie für solche Gedankenspiele, sagt Fleckenstein, auch wenn sie derzeit nicht wirklich realistisch sind.
Wenn wir selbst unsere Werte nicht ernst nehmen, dann können wir auch nicht von anderen verlangen, dass sie zu diesen Spielregeln kommen.
Über Orbán und seine umstrittene Flüchtlingspolitik muss geredet werden, fordert die Grünen-Europaabgeordnete Rebecca Harms. Vor allem über die Art, wie die ungarische Regierung die Außengrenze zu Serbien mit Zäunen und Stacheldraht dicht macht, meint Harms.
Für mich ist die richtige Antwort darauf, und da soll Asselborn ansetzen, eine gemeinsame Verantwortung für ein rechtsstaatliches Management unserer Außengrenzen.
Mehr Offenheit in der Diskussion über die Flüchtlingspolitik fordert auch der CSU-Europaabgeordnete Manfred Weber. Auch die Osteuropäer hätten das Recht, ihre Position einzubringen.
Wir werden in Europa Probleme nur dann lösen, wenn wir uns zusammensitzen und miteinander reden und Kompromisse suchen.
Karin Bentsch berichtete aus Straßburg. So richtig übersichtlich ist die Lage in den syrischen Kriegsgebieten zwar immer noch nicht, aber die bislang vorliegenden Informationen lassen darauf schließen, dass die vereinbarte Waffenpause weitgehend eingehalten wird. Aber von einem Rückzug der Truppen kann noch keine Rede sein. Die Kämpfe können jederzeit wieder losgehen. Aber für die Menschen in Aleppo ist die Waffenruhe trotzdem ein lang ersehnter Hoffnungsschimmer. Jürgen Striak berichtet.
Die nordsyrische Großstadt Aleppo am ersten Tag der Waffenruhe. Der Himmel ist wolkenlos blau. Die Bewohner hören Klänge, die sie wegen des Gefechtslärms und des Dröhnens von Hubschraubern und Kampfflugzeugen eine lange Zeit kaum wahrnahmen oder die gar nicht existierten. Die Rufe von Kindern, die auf der Straße spielen zum Beispiel, oder Vogelgezwitscher. Ich bin um 9 aufgestanden, erzählt der Straßenhändler Ahmed, der Obstsäfte verkauft. Ich habe mir Eis besorgt und nun arbeite ich. Die Menschen kommen raus auf die Straße. Wir haben bislang kein einziges Flugzeug gehört. Alhamdulillah, Gott sei Dank, das ist wohl eine der am meisten benutzten Redewendungen an diesem Tag. Abgesehen von wenigen Ausnahmen scheint die Feuerpause bislang tatsächlich zu halten. Im ganzen Land und auch in Aleppo, wie hier der Kämpfer Abu Hamid von der Freien Syrischen Armee berichtet. Das Rebellenbündnis hatte zuvor erklärt, es wolle die Waffenruhe einhalten. Gemäß der Vereinbarung, die die Russen und die Amerikaner mit uns getroffen haben, gibt es bislang keine Gefechte. In der Nacht kam es in der Stadt vereinzelt zu Kämpfen, aber im Moment ist alles ruhig. Auch am Himmel sind keine Flugzeuge zu sehen. Es ist nicht immer klar, wer geschossen hat. Gemäß der Abmachungen darf das Regime ja weiterhin Terroristen bekämpfen, jene vom IS zum Beispiel. Ohnehin glaubt kaum einer, dass die Feuerpause von Dauer ist. Aber alle hoffen, dass wenigstens internationale Hilfsgüter die Hungergebiete erreichen. Schätzungen zufolge warten bis zu 1 Million Menschen auf Lebensmittel und Medikamente in Gebieten, die zumeist von Regierungstruppen oder von ihren Verbündeten belagert werden. Über gesicherte Korridore wollen die UN und der türkische Rote Halbmond Nahrungsmittel, Kleidung und Kinderspielzeug ausliefern. Das Assad-Regime hat zugesichert, dass es den Zugang zu Aleppo gewähren wird. Sein Außenministerium erklärte allerdings, man werde keine nicht abgestimmten Konvois durchlassen, insbesondere keine türkischen.
Über die ausgleichende Art von Außenminister Steinmeier haben wir eben schon im Zusammenhang mit dem Streit um die Äußerungen Asselborns gesprochen. Steinmeier flog nun heute in die lettische Hauptstadt Riga, um dort mit seinen baltischen Kollegen zu sprechen. Und auch dort war sein diplomatisches Geschick gefordert, auch wenn er auf den ersten Blick nur wenig ausrichten konnte. Daniel Pokarka berichtet.
Als die Maschine von Frank-Walter Steinmeier zum Landeanflug ansetzt, da schimmert unten die blaue Ostsee. Kleine Wölkchen hängen zwischen dem Regierungsflieger und dem Wasser. Die Sonne strahlt. In Riga ist es heute fast so schön wie in Deutschland. Wenigstens etwas, mag sich der Minister gedacht haben. Denn mit seinem Plan, den baltischen Staaten einen Neustart der Rüstungskontrolle schmackhaft zu machen, kam Steinmeier heute nicht weiter. Vor allem der litauische Außenminister Linkevičius machte klar, wie wenig er davon hält, Rüstungsvorhaben mit Russland abzustimmen. Russland muss sich an internationales Recht halten und nicht an selbst ausgedachte Regeln, was manchmal der Fall ist. Wir dürfen den Russen nicht dabei helfen, die europäische Sicherheitsarchitektur zu zerstören. Das versuchen sie nämlich. Wenn jemand ständig über Rot fährt, dann schafft man ja auch nicht die Ampeln ab. Wie wenig Steinmeier von diesem Redebeitrag seines litauischen Kollegen hielt, zeigte der Minister, indem er grinste, fast feixte. Der Litauer revanchierte sich später, als er, während Steinmeier sprach, demonstrativ auf seinem Smartphone herumtippte. Freunde werden Linkevičius und Steinmeier in diesem Leben sicher nicht mehr. Der Bundesaußenminister versuchte noch einmal, die Kollegen von einem Neustart der Rüstungskontrolle zu überzeugen. Steinmeier sagte, kürzlich beim OSZE-Außenministertreffen in Potsdam hätten viele Kollegen signalisiert, wenigstens darüber reden zu wollen. Das sei zumindest sein Eindruck gewesen.
Es gibt natürlich keine Garantie, dass solche Bemühungen Erfolg haben. Oder anders gesagt, der Erfolg, wenn man solche Initiativen startet, ist immer ungewiss. Aber es im Angesicht der Risiken nicht zu versuchen, wäre, glaube ich, wenig verantwortlich.
Der Gastgeber Lettlands Außenminister Rinkeviks gestand Steinmeier wenigstens zu, dass sein Vorschlag eine gute Gesprächsgrundlage sei. Mehr aber auch nicht. Da war es nur folgerichtig, dass der Begriff Rüstungskontrolle in der gemeinsamen Erklärung der Minister nicht zu finden war.
Dass Kinder von ihren Lehrern sexuell missbraucht werden, das kommt zwar nicht oft vor, aber es kommt eben vor. Der Skandal um die Odenwaldschule hat das deutlich gemacht. In Berlin wurde heute eine Initiative vorgestellt, die helfen soll, den Missbrauch von Kindern zu verhindern. Und wenn das nicht möglich ist, diesen Missbrauch wenigstens zu entdecken, um den Kindern zu helfen, damit fertig zu werden. Schule gegen sexuelle Gewalt, so der Name der Initiative. Julia Barth stellt sie vor.
Die Schule als Tatort. Katharina Beuster hat sie so erlebt. Die Erziehungswissenschaftlerin ist Mitglied im Betroffenenrat für sexuellen Kindesmissbrauch und großer Fan der Initiative Schule gegen sexuelle Gewalt.
Auch weil ich selber als Schülerin von einem Lehrer sexuell missbraucht wurde, weil ich das damals auch schon angesprochen habe und weil ich bis heute eigentlich erschüttert und empört über die stumme Hilflosigkeit bin, die mir da entgegenkam.
Genau dieser stummen Hilflosigkeit will Johannes Wilhelm Röhrig ein Ende setzen und dabei ganz konkret die Schulen mit ins Boot holen. Denn die Schule ist für den Missbrauchsbeauftragten Aktionsfeld Nummer 1. Statistisch gesehen, rechnet Röhrig vor, ist davon auszugehen, dass in jeder Klasse 1 bis 2 Kinder sitzen, die Missbrauch erlebt haben. Mit den richtigen Konzepten könne das verhindert, zumindest aber entdeckt werden.
Viele Pädagoginnen und Pädagogen und Eltern wollen Schutz vor sexuellen Übergriffen in der Schule verwirklichen, wissen aber oft nicht, was sie tun können. Viele Pädagoginnen und Pädagogen haben auch Angst, jemanden zu Unrecht zu verdächtigen.
Innerhalb der nächsten 2 Jahre sollen deshalb alle 30.000 Schulen in Deutschland mit Infomappen ausgestattet und auf einem Fachportal vernetzt werden. Sie sollen dazu animiert werden, Präventions- und Hilfemaßnahmen zu entwickeln und Schutzkonzepte in den gelebten Schulalltag einzubauen. Kurz gesagt,
Schulen sollen Kompetenz- und Schutzorte für betroffene Schülerinnen und Schüler sein.
Dazu gehört für Röhrig auch, dass Lehrer sich entsprechend fortbilden und wissen, wie gehe ich damit um, wenn ich den Verdacht habe, ein Kind wird sexuell missbraucht. An wen können sich die Schüler, an wen kann auch ich mich als Lehrkraft wenden? Richtig und wichtig findet Marlies Thiepe. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mahnt allerdings an, dass den Lehrern dann auch die Zeit dafür eingeräumt werden muss.
Fortbildungen sind in Deutschland in den letzten 10 und 15 Jahren immer stärker zurückgegangen. Geschraubt worden zugunsten jede Stunde zielt, kein Unterricht darf ausfallen. Wir brauchen aber schulinterne Lehrkräftefortbildung, damit die Kolleginnen und Kollegen ihr Wissen zu diesem Bereich erhöhen.
Und das geht ihrer Ansicht nach nur, wenn die Länder das Personal an den Schulen aufstocken. Personalmangel macht dem Missbrauchsbeauftragten Röhrig auch bei den Fachberatungsstellen zu schaffen. Dafür hat er bereits im Frühsommer die Bundesländer sensibilisiert.
Ich habe darum gebeten, dass genau eine Bestandsanalyse durchgeführt wird und eine Bedarfsanalyse und dass auf der Basis dann auch mehr finanzielle Mittel für die spezialisierte Fachberatung bundesweit in den Ländern und auch von den Kommunen zur Verfügung gestellt wird.
Bevor das auch so kommt, müssen Röhrig und seine Mitstreiter noch dicke Bretter bohren. Missbrauchsopfer Katharina Beuster ist trotzdem zufrieden, dass sich zumindest etwas bewegt.
Ich finde schon, dass ganz schön viel passiert. Nicht im Verhältnis zu dem, was es braucht, sondern im Verhältnis zu dem, was bisher passiert oder nicht passiert ist.
Ihr eigener Leidensweg, so ihre Überzeugung, hätte mit dem geplanten Schutzkonzept verhindert werden können.
Auf der Autobahn mag es dem einen oder anderen schon mal aufgefallen sein, dass der Fahrer des Autos neben einem sich mehr mit seinem Handy beschäftigt als mit dem Straßenverkehr. Aber ob das nun Zufall war oder es möglicherweise häufiger vorkommt, das war bislang Spekulation. Die Technische Universität Braunschweig hat jetzt die Probe aufs Exempel gemacht. Und das Ergebnis ist erschreckend. Das zeigt eine noch unveröffentlichte Studie der TU Braunschweig, die NDR Info und der Jugendwelle Enjoy vorliegt. Elisabeth Weidt berichtet.
Eigentlich weiß jeder, dass es gefährlich ist, während der Fahrt das Smartphone zu benutzen. Trotzdem können viele ihre Finger auch am Steuer einfach nicht davon lassen. Wie Hendrik aus Lüneburg zum Beispiel.
Gerade auf der Autobahn oder auf langen Strecken, wenn wenig Verkehr ist und einem dann noch ein bisschen langweilig wird, dann schaue ich das schon gerne mal drauf und schreibe auch mal die ein oder andere WhatsApp.
Und so sind gut 7% der Autobahnfahrer nur mit einer Hand am Steuer, mit der anderen am Telefon. Sie tippen oder haben es zum Sprechen am Ohr. Das ergab eine bisher noch unveröffentlichte Studie der TU Braunschweig, die NDR Info und der Jugendwelle Enjoy vorliegt. Damit nutzen etwa doppelt so viele Menschen das Handy auf der Autobahn wie im Stadtverkehr.
Das ist auf jeden Fall richtig gefährlich. Das ist halt so wie bei allen Lastern, die man hat, ne? Also ob jetzt Rauchen oder Alkohol oder so. Man weiß, dass es gefährlich ist, man macht es aber trotzdem.
Die Langeweile sieht auch Marc Vollrath, der Leiter der Studie von der TU Braunschweig, als Hauptgrund, warum Menschen auf der Autobahn besonders häufig zum Smartphone greifen. Für die Studie beobachteten der Verkehrspsychologe und sein Team mehr als 2000 Autofahrer auf der A2 zwischen Hannover und Helmstedt. Die Ergebnisse haben ihn erschreckt, sagt er. Bei den hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn sei man mit einem Blick auf das Handy schließlich viele Meter im Blindflug unterwegs.
120 Meter kann wirklich viel passieren. 120 Meter vorauszuschauen, was der andere tun wird, ob der bremsen wird, ob da ein Stauende auftaucht, das ist eigentlich unmöglich. Das Glück der Fahrer ist es einfach, dass auf den Autobahnen doch insgesamt relativ wenig passiert. Aber die Gefahren, die man sich aussetzt, die sind immens.
Besonders gefährlich sei deshalb das Tippen. Trotzdem tun dies knapp 6% der Autobahnfahrer. Männer fast doppelt so häufig wie Frauen. Das Alter fällt dabei weniger ins Gewicht. Weitere 1,5% halten das Handy zum Telefonieren ans Ohr. Mehr Aufklärung wäre wichtig, sagt Marc Vollrath. Aber auch die Politik müsse sich bewegen.
Letztlich müssen wir natürlich von der rechtlichen Seite her auch nochmal nachlegen. Unser Handyparagraf, der ist doch etwas veraltet, sodass vielleicht auch gar nicht so klar ist, was man eigentlich darf, was man nicht darf. Man müsste letztlich auch mit den Kontrollen nochmal dran arbeiten. Also der Eindruck ist ja, dass man eigentlich deswegen kaum erwischt wird.
Auch Niedersachsens Verkehrs- und Wirtschaftsminister Olaf Lies sieht Handlungsbedarf. Bei der nächsten Verkehrsministerkonferenz soll darüber beraten werden, sagte er heute NDR 2.
Das Thema Unaufmerksamkeit kriegen wir ja nicht in den Griff. Wir können noch so viele Schilder aufstellen. Wir haben relativ hohe Strafen. Vielleicht nicht das Geld, aber die Punkte. Ich glaube, es muss noch deutlicher werden, dass diese 3 Sekunden nicht 3 Sekunden sind, sondern am Ende bedeuten können, das Leben gefährdet wird, sogar das eigene Leben gefährdet wird. Und dieses Gefühl von, ach, da passiert schon nichts, das geht gut, dem müssen wir entgegenwirken.
Wie häufig es wegen eines Handys am Steuer in Deutschland zu Unfällen kommt, ist nicht bekannt. Die Polizei nimmt Ablenkung nur sehr selten als Unfallursache auf. Studien zeigen aber, dass dies das Unfallrisiko um das 6- bis 12-fache erhöht.
Und jetzt zum Sport. Der Tag in Rio ist zwar noch jung, trotzdem haben deutsche Athleten bei den Paralympics schon einige Medaillen errungen. Mats Nicholson aus Rio.
Es ist wie ein böser Fluch. Die Tischtennisspieler können in Rio einfach kein Goldmedaillenmatch gewinnen. In der dritten Finalpartie blieb es am Ende erneut bei Silber. Stefanie Grebe unterlag in einem einseitigen Finale der Kroatin Sandra Pavovic klar mit 0-3.
Sicherlich ist man ein bisschen enttäuscht nach dem Finale, vor allem weil es nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber im Endeffekt habe ich hier bei meiner zweiten Paralympics im Finale Silber gewonnen. Was will ich mehr?
Für die 29-Jährige, der beide Hände fehlen, war es immerhin das erste paralympische Edelmetall ihrer Karriere. Über die zweite Medaille in Rio darf sich die Saarländerin Claudia Nikolajczyk freuen. Ihr 200-Meter-Rennen im Olympiastadion war ein echter Krimi.
Vorne ist Xi, die Chinesin, auf und davon mit einem riesen Vorsprung. Claudia Nikolajczyk kämpft aber noch um die Silber- oder die Bronzemedaille auf den letzten Metern. Da beeilt sie sich. Ja, sie schafft es auf den letzten Metern doch noch zu einer Bronzemedaille.
Vor wenigen Tagen hatte die bewegungsgestörte Sprinterin bereits Silber über 100 Meter gewinnen können. Für die deutschen Goalballer gab es im letzten Spiel der Vorrunde eine Niederlage. Das Team unterlag Brasilien 4-10, ist aber bereits sicher für das Viertelfinale qualifiziert.
Die Fußball-WM in Deutschland 2006 ist längst kein Sommermärchen mehr. Viel zu viele Fragen ranken sich seit gut einem Jahr um sonderbare Zahlungen, um möglicherweise gekaufte Stimmen und so weiter und so fort. Heute gab es mal wieder neue Enthüllungen und damit verbunden auch neue Vorwürfe. Im Fokus stehen wieder mal der Deutsche Fußballbund und Franz Beckenbauer. Julia Metzner ist hier im Studio. Was ist diesmal Gegenstand der Vorwürfe?
Ja, anders als bisher immer behauptet wurde, soll Franz Beckenbauer nicht ehrenamtlich das Chef des Organisationskomitees der WM gewesen sein, sondern er soll dafür ordentlich Geld bekommen haben. Wie Spiegel Online heute berichtet, seien das 5,5 Millionen Euro gewesen. Das Pikante daran ist, ebenfalls von Spiegel Online berichtet, offenbar wollte Beckenbauer diese Summe am Finanzamt vorbeischleusen. Zumindest wurde das Ganze erst 4 Jahre später versteuert, nämlich nach einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt Frankfurt beim Deutschen Fußballbund. Dann erst wurden über 1 Million an Abzugssteuern, wie es so schön heißt, gezahlt. Die Zahlung für Beckenbauer soll übrigens im Zusammenhang mit einem Sponsorenvertrag des Wettanbieters OZ gestanden haben. Und Beckenbauer hat daraufhin verlangt, dabei mitzuverdienen.
Vielen Dank, das war Julia Metzner. Und damit geht auch das Echo des Tages für heute zu Ende. Am Mikrofon war Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.